Guten Tag und herzlich willkommen zum Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Folge 9, Satzbau. Viele Unternehmen leiden ja unter Texten, die nicht auf Anhieb verständlich sind, schriftlich, mündlich, überall. Also im Grunde E-Mails, Präsentationen, Pressemitteilungen, darunter leiden dann Externe, weil sie es nicht verstehen. Es gibt unglaublich viele Texte, die sehr, sehr schwer verständlich sind in der Business-Kommunikation. Wir hatten ja in den vergangenen Podcast-Folgen schon einige Punkte erwähnt, aber heute möchte ich mal zu einem Aspekt kommen, der ganz, ganz, ganz entscheidend ist, und zwar der Satzbau. Vielleicht erinnern wir uns ja an die Schule, natürlich erinnern wir uns an die Schule, wenn wir sie nicht vollkommen verdrängt haben, da war Satzbau im Deutschunterricht mal Thema. Ich möchte jetzt aber nicht wie in der Schule vorgehen und die verschiedenen Arten von Nebensätzen definieren, sondern ich möchte jetzt mal zeigen, wie Nebensätze und Schachtelsätze dazu beitragen, Sprache unverständlich zu machen. Wir hatten ja in Folge 8 aktiv-passiv und davor in Folge 7 hatten wir Verben und Substantive. In Folge 8 habe ich gesagt, die Kombination aus beidem, also wenn wir Substantive statt Verben nehmen und das alles ins Passiv übersetzen, so nach der Art, die Beantragung wird vorgenommen, dann sind wir schon auf einem guten Weg, bürokratisch zu werden. Es gibt noch einen Schritt weiter, nämlich indem wir jetzt alles in einen Nebensatz packen, also in einen Nebensatz, wo wir dann sagen, es wird festgehalten, dass die Beantragung vorgenommen wird, dann sind wir wirklich sehr bürokratisch. Und nochmal der Gedanke, wenn wir das alles rückgängig machen, wird unsere Sprache schön und freundlich und eingängig. Darum geht es heute um die Frage, wie gelingt sinnvoller Satzbau? Als Beispielgeschichte habe ich Thomas Mann mitgebracht. Ich hatte ja versprochen, Thomas Mann zu zitieren und ich werde ihn nicht nur zitieren, sondern auch redigieren. Und zwar habe ich mir ein kleines Stück, einen Satz rausgesucht aus dem Zauberberg. Ich zitiere mal diesen Satz, ich lese ihn erstmal vor, so wie er in seiner kompletten Länge dasteht. Die Hände in den Seitentaschen seiner Jacke, die braun beschuhten Füße von sich gestreckt, hielt er die lange, mattgraue Zigarre, die sich noch im ersten Stadium der Konsumtion befand, das heißt, von deren stumpfer Spitze er die Asche noch nicht abgestreift hatte, in der Mitte der Lippen, so dass sie etwas abwärts hing, und genoss nach der starken Mahlzeit ihr Aroma, dessen er nun völlig wieder habhaft geworden war. Das ist Thomas Mann. Wenn ich mal nachzähle, dann haben wir einen Satz, der aus 68 Wörtern besteht. Wir haben insgesamt 421 Zeichen. Was hat dieser Mensch gemacht, von dem hier die Rede ist? Er hielt eine Zigarre zwischen den Lippen, also hatte er eine Zigarre im Mund und genoss ihr Aroma. Das ist eigentlich der Kern der Aussage. Aber bis wir mal zu dieser Bedeutung vordringen, hören wir jede Menge Beiwerk. Wir hören die Hände in den Seitentaschen, die braun beschuhten Füße, jede Menge Zeug. Man kann das auch so formulieren, das ist ja auch nicht schlecht. Nur wir sind hier eher dann im Bereich der Belletristik als bei der funktionalen Business-Kommunikation. Also nichts gegen Thomas Mann, man kann ihn auch wirklich schön finden. Ich denke aber, die Art und Weise zu kommunizieren kann uns heute einiges zeigen über unsere tägliche Business-Kommunikation. Ich habe jetzt mal aus diesem Thomas Mann mehrere Sätze gemacht. Ich zitiere wieder. Die Hände in den Seitentaschen seiner Jacke, die braun beschuhten Füße von sich gestreckt, hielt er die lange, mattgraue Zigarre in der Mitte der Lippen. Punkt. Die Zigarre befand sich noch im ersten Stadium der Konsumtion, das heißt, von deren stumpfer Spitze hatte er die Asche noch nicht abgestreift. Punkt. So hing die Zigarre etwas abwärts. Punkt. Nach der starken Mahlzeit genoss er ihr Aroma, dessen er nun völlig wieder habhaft geworden war. Punkt. Wir haben jetzt 4-5 Sätze, je nachdem, ob man diesen Doppelpunkt, das heißt von deren stumpfer Spitze, als Satz zählt. Wir haben aber die gleiche Textmenge, wir haben die gleiche ungefähr Wortanzahl und wir haben vor allem die gleiche Aussage. In der zweiten Variante erfahren wir exakt das, was wir auch in der ersten Variante erfahren. Und die Frage stellt sich, warum ist die zweite Variante eingängiger? Woran liegt das? Im Grunde ist es ganz einfach. Ob wir jetzt 30 Wörter in einem Satz verteilen oder 30 Wörter in drei Sätzen verteilen, ist vom Inhalt her nicht maßgeblich. Wir können versuchen, alles in einen Satz zu stopfen, alles reinzustecken mit Nebensatzkonstruktionen, mit lauter Bezügen. Dann bauen wir unserem Hörer, unserem Leser natürlich ein, sagen wir mal, Rätselspiel auf, ein Ratespiel, das der erstmal dechiffrieren muss. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass vor allem Fremdsprachler damit dann natürlich ihre liebe Mühe haben. Das merken wir auch im Deutschen, wenn man uns mit englischen oder französischen Texten konfrontiert, die auf diese Weise gebaut sind, dann fluchen wir möglicherweise auch innerlich. Aber erstmal lassen Sie mich das festhalten, ob wir etwas in 30 Wörtern sagen oder in 3x10 Wörtern, ist von der Sache her erstmal gleich. Und deswegen spricht nichts dagegen, mehrere Sätze zu bilden, und zwar nach dem Prinzip, jede Aussage ein Satz. Jeder Gedanke ergibt einen Satz. Ich meine, klar, Thomas Mann, die Sprache kann man schön finden. Mich erinnert diese Sprache an eine Zeit, die ich eigentlich gar nicht mehr erlebt habe. Nämlich eine Zeit, in der die Menschen wirklich Zeit hatten, wenig Zeitdruck. In eine Zeit, in der man im Ohrensessel saß, stundenlang, Pfeife rauchend, dicke Bücher gelesen hat. Also langsam jeden Satz Wort für Wort gelesen und verstanden. Für mich ist das eine komplett ferne Welt geworden. Wir sind viel schnelllebiger als früher, wir bekommen Informationen schneller. Informationen prasseln auf uns ein über WhatsApp, über E-Mail, über irgendwelche Nachrichten, die wir im Netz lesen, über irgendwelche Bling-Bling-Dinger, die wir auf dem Handy haben, und wir werden sofort informiert über etwas, was gerade brennt, und ebenso sind wir gefordert, gleich zu reagieren. Das betrifft die allermeisten Berufe, und deswegen denke ich, wirkt auch die Sprache eines Thomas Mann heute so antiquiert. Gleichzeitig denke ich, und vielleicht täusche ich mich, aber es ist eine Vermutung, man hat sich damals schon sehr gefallen in dieser ausufernden Sprache, in dieser unglaublich verzweigten Sprache, weil man damit auch gezeigt hat selber, dass man intelligent ist. Wir hatten es ja schon mal erwähnt, also Intelligenz bedeutet ja nicht kompliziert daherzureden, sondern intelligent bedeutet, komplizierte Texte verstehen zu können. Aber lassen Sie es mich nochmal anders formulieren. Ich glaube, heute wirkt so eine Sprache eher aufgesetzt und unnötig umständlich, wenn jemand komplizierter formuliert als nötig, sondern ich denke mal technisch, wir überlegen heute, was wir sagen wollen und sagen es dann. Ja, es ist im Grunde ganz simpel. Wir überlegen erst, was ist die Botschaft, und die bringen wir dann rüber, ohne dass wir uns überlegen, wie wir mit der Sprache da noch besonders viele Spielereien veranstalten können. Und wir stellen nicht, der zweite technische Aspekt, wir stellen nicht unsere Gedanken dar, wie wir sie entwickelt haben, also fangen bei unseren Anfängen an und begleiten den Leser und Hörer durch unsere Gedankenabfolge, sondern wir denken zuerst und sprechen dann. Das heißt, wir denken zu Ende, was wir gedacht haben, kommen zu einem Schluss, kommen zu einer Botschaft, die relevant ist, und die bringen wir in aller Kürze und leiten sie dann möglicherweise her. Das heißt, wir bringen unsere Gedanken nicht in der Reihenfolge, wie wir sie denken, sondern wir bringen unsere Gedanken in der Reihenfolge, in der ein Außenstehender diese Gedanken Schritt für Schritt nachvollziehen kann. Und zwar verständlich, auf Anhieb verständlich und auf eine Weise, die ihm keine Mühe macht. Niemals werden wir Leute dazu zwingen, Gedanken zu lesen oder zu mutmaßen, was wir uns vielleicht gedacht haben könnten, sondern wir legen ganz klar dar, was der andere bitte denken soll. Das heißt, wir erzählen eines nach dem anderen. Und noch ein schöner Tipp dazu, denken Sie an das Big Picture. Erzeugen Sie zuerst das Big Picture. Also was sehen wir hier? Worum geht es? Da sitzt ein Mensch und raucht. So, das ist das Big Picture. Und dann kommen wir vielleicht erst zu den Händen in den Taschen und zu den Füßen. Möglicherweise, ich habe jetzt noch ein Beispiel, da bleibe ich bei dieser Reihenfolge, aber lassen Sie uns mal prinzipiell überlegen, zuerst das Big Picture, wir überlegen also zuerst, worum geht es, und dann bringen wir im nächsten Satz den nächsten Gedanken. Eins nach dem anderen, aus Sicht des Lesers, Hörers, nicht aus unserer Sicht. Ich habe noch ein Beispiel für Sie, auch Thomas Mann, auch Zauberberg, und zwar einen Satz, der aus einem Hauptsatz und zwei Nebensätzen besteht. Wir haben einen Hauptsatz, von dem abhängt ein Nebensatz, von dem wiederum abhängt ein weiterer Nebensatz. Also geringfügig geschachtelt, wir haben drei Etagen. Für mich sind Hauptsätze das Erdgeschoss. Der erste Nebensatz vom Hauptsatz abhängend ist das erste Untergeschoss. Wenn dann wieder ein Nebensatz davon abhängt, sind wir schon im zweiten Untergeschoss. Und je tiefer wir in den Keller kommen, desto mehr stinkt es. Ja? Es gibt da ganz wunderbare Sätze, die gehen in vier Etagen runter, die versteht kein Mensch mehr. Mein Lieblingssatz ist die Brücke nach Worms. Ich zitiere mal: Derjenige, der den Pfahl, der an der Brücke, die nach Worms führt, steht, umgeworfen hat, wird bestraft. Okay, es ist besonders gemein, wenn ich das schnell spreche, langsamer. Derjenige, der den Pfahl, der an der Brücke, die nach Worms führt, steht, umgeworfen hat, wird bestraft. Das sind vier Ebenen, also erste Ebene, derjenige wird bestraft, zweite Ebene, der den Pfahl umgeworfen hat, dritte Ebene, der an der Brücke steht, die nach Worms führt, das ist dann die vierte Ebene. Und da sind wir gezwungen, mehrere Hauptsätze zu bilden. Aber zurück zu Thomas Mann, ich zitiere. Settembrini erschien durch den Seiteneingang und schritt Schnurrbart kräuselnd zu seinem Platze, der am Ende des Tisches gelegen war, der schräg vor demjenigen Hans Castorps stand. Punkt. Ja, Settembrini erschien durch den Seiteneingang, das ist Hauptsache, Hauptsatz, und schritt Schnurrbart kräuselnd zu seinem Platze. Jetzt kommt der Relativsatz, der am Ende des Tisches gelegen war, wer der Platz, also der Platz, der am Ende des Tisches gelegen war, der wiederum, also der Tisch, schräg vor demjenigen Hans Castorps stand. So jedenfalls steht es da. Vielleicht hat es Thomas Mann anders gemeint. Auf jeden Fall das zweite Relativpronomen, der schräg stand, bezieht sich auf den Tisch und nicht mehr auf den Platz. Sie sehen, wir kommen da schon schwer durcheinander. Außerdem Schnurrbart kräuselnd, auch so eine Wortschöpfung alter Schule, wirkt auf uns heute merkwürdig antiquiert und das vielleicht nicht nur unbedingt wegen der Schnurrbärte, sondern vor allem wegen des Kräuselnden. Aber wie gesagt, mir geht es heute nicht um die Wortschöpfung Thomas Manns, sondern um seinen Satzbau. Wir haben drei Ebenen, Hauptsatz, Nebensatz und den Nebensatz vom Nebensatz. Jetzt mein Vorschlag, wie wir das ändern. Wir machen daraus drei Sätze, wir bleiben von der Länge gleich. Wir haben die gleiche Zeichenzahl ungefähr, wir haben die gleiche Wortzahl. Settembrini erschien durch den Seiteneingang, Punkt. Schnurrbart kräuselnd schritt er zu seinem Platze, Punkt. Sein Platz war am Ende des Tisches gelegen, der schräg vor demjenigen Hans Castorps stand. Ich habe jetzt drei Sätze gebildet, ich hätte auch vier bilden können. Also der schräg vor demjenigen Hans Castorps stand, hätte ich wieder zu einem Hauptsatz machen können. Will ich aber nicht, aus zwei Gründen. Erstens, es ist immer nett, wenn man als Redakteur den Stil des Autors beibehält. Ein bisschen Nebensatzkonstruktion schadet nicht. Und zweitens, noch wichtiger, wenn wir nur noch Hauptsätze bilden, dann wirkt unsere Sprache sehr, sehr abgehackt und geht dann tatsächlich in Richtung schroffen Befehlston, den wir nicht haben wollen. Mehr dazu übrigens in der nächsten Folge, wenn es darum geht, ob Sprache, wenn man sie kürzt, tatsächlich automatisch unfreundlich wird. Jedenfalls hier auch bei Thomas Mann die zweite. Wir gehen erst ins Big Picture, wir bringen zuerst das Eintreten. Settembrini erschien durch den Seiteneingang, schließen den Gedanken mit einem Punkt ab. Das heißt, der Gedanke ist abgeschlossen, es beginnt ein neuer Satz. Dann kommt das Schnurrbartkräuseln unterwegs zu seinem Platz. Das haben wir abgeschlossen, wir setzen einen Punkt. Und jetzt kommt ein neuer Satz, in dem wir erklären, wo dieser Platz liegt. Das heißt, wir haben drei Aspekte. Erstens, er kommt rein. Zweitens, er geht dort und dorthin. Drittens, sein Platz liegt da und dort. Das sind drei Punkte. Da machen wir drei Sätze und nicht einen. Jetzt übertragen wir das mal aufs Business. Ich habe einen Satz formuliert, wie man ihn häufig hört, so ähnlich in der Art und Weise. Und Sie werden feststellen, so weit weg von Thomas Mann sind wir damit gar nicht. Nachdem wir am Freitag vergangener Woche, in der die Verhandlungen mit dem Ministerium angelaufen waren, zu dem Schluss gekommen waren, die Entscheidungen über die zu findenden Terminvorschläge dem Marketing zu überlassen, habe ich am Montag eine E-Mail an den Vertrieb geschrieben, in der ich um Verständnis dafür gebeten habe, dass die Terminhoheit beim Marketing liegt. Zitat Ende, wenn Sie so wollen. Ja, das ist jetzt ein Beispiel, wo ich einen Thomas-Mann-Stil mit Nebensatzkonstruktionen und Einschüben ohne Ende in den Business-Kontext heutiger Zeit hebe. Und da sehen Sie, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Nachdem wir am Freitag vergangener Woche, jetzt präzisieren wir diese Woche. Also wir sind am Freitag zu einem Schluss gekommen. Zu was für einem Schluss? Wir haben entschieden, die Terminfrage dem Marketing zu überlassen. Das kann man also abkürzen. Nachdem wir vergangene Woche entschieden haben, Terminvorschläge dem Marketing zu überlassen. So, nächster Punkt. Am Montag habe ich eine E-Mail geschrieben an den Vertrieb. Punkt. In dieser E-Mail habe ich worum gebeten? Um Verständnis dafür, dass die Terminhoheit beim Marketing liegt. Also wir haben bei so einem riesigen Satz, bei so einem Wahnsinnsmonster von Nebensätzen und Einschüben, müssen wir wirklich wie in der Schule am besten mit dem Bleistift markieren, wo sind die Kernaussagen, und daraus machen wir dann einzelne Sätze. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, am Freitag vergangener Woche sind die Verhandlungen mit dem Ministerium angelaufen. Punkt. Der Gedanke ist abgeschlossen. Dabei sind wir zu dem Schluss gekommen, die Entscheidungen über die zu findenden Terminvorschläge dem Marketing zu überlassen. Punkt. Das war der Gedanke. Hier steht die Hauptsache, dass wir einen Schluss haben, eine Entscheidung haben, zu einem Schluss gekommen sind, im Hauptsatz, davon abhängig, was wir entschieden haben. Dann, am Montag habe ich eine E-Mail an den Vertrieb geschrieben. Punkt. Gedanke ist abgeschlossen. Und jetzt, im nächsten Gedanken, darin bat ich um Verständnis dafür, dass die Terminhoheit beim Marketing liegt. Wir haben wieder keinen abgehackten Staccato-Stil mit einem kurzen Hauptsatz hinter dem anderen, sondern wir haben eine, ich sag mal, rhythmische Abwechslung von Sätzen verschiedener Länge. Also, was ist die Erkenntnis daraus? Offenbar sind viele Formulierungen in E-Mails und auch sonst so sehr, sehr schwer verständlich, weil sie die einzelnen Elemente, die inhaltlichen Aspekte in einer Reihenfolge bringen, die wenig geeignet ist, das Ganze zu verstehen. Und daraus können wir eine Regel ableiten. Kommunizieren wir nicht mehr unsere Gedankenabfolge, also beginnen wir nicht mehr bei unserem Adam und Eva-Gedanken und leiten dann der Reihe nach ab, was wir denken, sondern denken wir zuerst von Adam und Eva bis zum Schluss, bis zu unserer Erkenntnis, zu unserer Botschaft, und dann formulieren wir diese Botschaft relevant aus Empfängersicht, verständlich aus Empfängersicht und bringen dann einen Aspekt nach dem anderen, der das erklärt, und das möglichst in einzelnen Sätzen. Das heißt vor allem aufpassen beim Satzbau. Wichtiges gehört in Hauptsätze und verschiedene Aspekte gehören in verschiedene Sätze. Eine einfache Faustregel, die fast immer gilt: jeder neue Gedanke ist ein neuer Satz. Versuchen Sie sich zu 80% daran zu halten. Jeder neue Gedanke ist ein neuer Satz. Dann sind Sie auf der richtigen Seite. Die anderen 20% werden dann Nebensatzkonstruktionen, die Ihre Sprache ein bisschen auflockern und tatsächlich ein wenig literarischer wirken lassen. Übrigens, Hauptsachen im Nebensatz machen es nicht nur im Business denjenigen schwer, die Ihre E-Mails lesen, sondern vor allem Dolmetscher leiden darunter, wenn Sie einen deutschen Nebensatz ins Englische übersetzen sollen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrer Dolmetscherkabine und hören den Satz: Das bedeutet, dass wir den Vorschlag der Gegenseite nach langen Verhandlungen und jetzt annehmen oder ablehnen. Der Dolmetscher erfährt es erst zum Schluss und erst mit dem letzten Wort erschließt sich für ihn die Bedeutung des deutschen Satzes, und dann muss er ganz schnell alles in einen englischen Hauptsatz übersetzen und das ins Mikrofon sprechen, während er schon den nächsten komplizierten deutschen Nebensatz hört. Ist das unfair? Ja, das ist unfair. Und es ist auch nicht freundlich. Nebensatzkonstruktionen, Schachtelsätze sind nicht freundlich. Sie machen die Sprache schwerer verständlich als nötig. Sie machen die Sprache zu einer Schnitzeljagd, möchte ich fast sagen. Und das Prinzip ist aber ganz einfach. Vielleicht kennen Sie es noch aus dem Englischunterricht. Es heißt SPO, Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich verwende gerne die Faustregel, wer tut was. In der Sprache ist immer wichtig zu überlegen, wer tut was. Und die einfachsten Sätze können wir formulieren, indem wir uns an wer tut was halten. Also wer tut was? Wir hören Podcast. Wer Subjekt? Wir hören. Hören Prädikat. Podcast Objekt. Wer tut was? Wir hören Podcast. SPO. Versuchen Sie mal, Ihre Sprache auf diese einfache Weise künftig zu halten. Was können Sie außerdem noch tun? Achten Sie auf Nebensätze. Achten Sie auf überlange Satzkonstruktionen und Verschachtelungen, schriftlich und mündlich. Und bitten Sie Kollegen, die zu Schachtelsätzen neigen, einfach mal aufzulisten, was sie sagen wollen. Ganz viele Schachtelsätze sind voller einzelner Punkte, die es besser in einer Liste tun. Wenn jemand aus Ihrem Kollegenkreis mündlich Schachtelsätze produziert, dann bitten Sie ihn mal, ein Meeting mitschneiden zu dürfen und spielen Sie ihm hinterher seine Prosa vor. Und dann setzen Sie sich hin und sagen: Okay, wir werden das mal aufdröseln. Wenn Sie meine Hilfe dazu brauchen, freut es mich sehr. Sie erreichen mich ganz einfach unter thilobaum.de, ist schon klar. Der Punkt ist, versuchen wir, Kolleginnen und Kollegen, die sich komplizierter ausdrücken als nötig, dazu zu bringen, nach SPO vorzugehen, ohne anderen Leuten eine vernetzte Struktur hinzuwerfen. Ein Gedanke nach dem anderen, zuerst das Big Picture. Zur Frage, ob Texte unhöflich werden, wenn man sie kürzt, hatte ich ja schon ein paar Takte gesagt. Deswegen nochmal der Hinweis auf die folgende Podcast-Episode, auf die Nummer 10. Hören Sie sich die an. Da geht es um die Frage, werden Texte schroff, wenn man sie kürzt? Und ich habe sehr, sehr viele schöne Beispiele, wo ich verschiedene freundliche Formulierungen dann stufenweise in Richtung unfreundlich und schroff verändere. Und gleichzeitig zeige ich Ihnen Beispiele, die wir kürzen, ohne dass sich dadurch die Anmutung, die Freundlichkeit der emotionale Ausdruck verändert. Worin der Unterschied besteht, warum das beim einen geht und beim anderen nicht, seien Sie gespannt. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Das war der Klartext-Podcast von Thilo Baum, Folge 9, Satzbau. Bis zum nächsten Mal.